Erst und eigentlich ist der Sock heute Morgen frisch aus dem Trockner gekommen. Warum der nicht ganz sauber geworden ist, weiß ich nicht. Wir müssen mit meiner Frau reden. Nein, der ist schon ein bisschen älter, der Socke, aber dazu später mehr. Stell dir mal vor, du nimmst an einem Marathonlauf teil. Es ist ein ganz besonderer Lauf, denn bevor du überhaupt losläufst, kommt plötzlich der Veranstalter auf dich zu und sagt dir: Herzlichen Glückwunsch, du hast bereits gewonnen. Der Sieg ist dir sicher, die Medaille gehört schon dir, dein Name steht schon auf der Siegerliste. Du musst nur noch ins Ziel kommen. Was für eine besondere Nachricht, oder? Unglaubliche Nachricht, du startest, motiviert beginnst du, doch dann schon nach ein paar Kilometern geht es bergauf. Auch wieder bergab und dann wieder bergauf. Deine Beine werden müde, es ist echt anstrengend. Und plötzlich kommt da so eine Abzweigung, du nimmst die falsche, kommst auf einmal auf eine einsame Nebenstraße und jetzt fragst du dich: Oh Mann, warum ist das denn so anstrengend, obwohl ich doch schon bereits gewonnen habe? Du fängst echt an zu zweifeln. Und es kommen Zweifel wie: Ey, ich schaffe das doch niemals. Doch plötzlich erinnerst du dich wieder an die Worte des Veranstalters, dass er dir gesagt hat: Ey, du hast bereits gewonnen, halte durch. Das motiviert dich und du kämpfst dich Schritt für Schritt weiter, bis du schließlich zum Ziel kommst. Die Menge jubelt, sie jubelt dir zu. Du siehst das Ziel. Du erreichst das Ziel nicht, weil du plötzlich stärker oder schneller als andere warst. Nein, weil du nicht aufgegeben hast, weil du dran geblieben bist. Ähnlich ist es doch auch in unserem Glaubensleben. Jesus Christus, wie wir auch eben gesungen haben, er hat bereits gesiegt. Und durch ihnen haben wir auch Anteil an diesem Sieg. Doch wir sind Laufende. Und es wird in diesem Lauf anstrengend werden. Ja, es kann sein, dass wir zwischendurch stolpern. Es kann sein, dass Hürden kommen. Dass wir vielleicht mal auf eine einsame Nebenstraße kommen. Am Zweifeln sind. Doch Jesus ruft uns in seinem Wort auf, durchzuhalten, dran zu bleiben. Ja, jeder läuft seinen eigenen Lauf. Jeder läuft seinen eigenen Marathon. Und dieser Lauf beginnt, sobald wir Kinder Gottes sind. Heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, was es bedeutet, ein Überwinder zu sein. Warum fordert uns Jesus dazu auf, zu überwinden, wenn doch bereits alles entschieden ist, oder? Ja, was bedeutet das für mich und für uns als ganze Gemeinde? Wieso sind immer Kämpfe da? Und wieso haben wir immer wieder Kämpfe auf diesem Weg? Es geht heute weiter mit der Predigtreihe über die Sendschreiben. Und wenn man sich so die Sendschreiben durchliest, dann kann man sich natürlich die Frage stellen: Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Oder mit der Gemeinde, in der ich bin? Ich denke, auf diese Frage, was hat das mit uns zu tun, haben wir in den letzten Predigten schon gute Antworten bekommen. Doch die ich noch mal kurz aufgreifen möchte, damit uns auch heute ganz bewusst wird, das, was Jesus hier sagt, betrifft auch uns, jeden Einzelnen, uns als Gemeinde. Die Offenbarung ist ein Buch an alle Gemeinden, wie ein offener Brief, der durch die Gemeinde gegangen ist. Und am Anfang dieses Buches finden sich ganz spezielle Passagen an den unterschiedlichen Gemeinden gerichtet. Wenn dieses Buch also durch die Gemeinden gegangen ist, dann hat natürlich jeder so seinen Teil gelesen, aber auch den Teil der anderen. Die in Ephesus, die wussten ganz genau, was die in Philadelphia betrifft. Sie kannten auch deren Lob und deren Kritik. Genauso kannten sie auch die Verheißung der anderen Gemeinden. Das heißt, die in Philadelphia mussten sich jetzt auch mit dem Brief in Ephesus auseinandersetzen. Die konnten jetzt nicht sagen: Okay, das, was Ephesus betrifft, dass sie die erste Liebe verlassen hat, das betrifft uns ja nicht. Nein, wenn die gelesen haben, du hast die erste Liebe verlassen, dann mussten sie sich fragen: Oh, und wie sieht das in meinem persönlichen Leben aus? Hat der Herr bei mir wirklich noch den ersten Platz? So hatte also das Sendschreiben an Ephesus auch eine Bedeutung an Philadelphia. Und genauso auch an uns als Gemeinde. Auch an uns heißt es: Ich kenne eure Situation. Ich weiß genau, wo ihr unterwegs seid, was ihr tut in Lichtenau. Ich sehe euch. Ich kenne eure Schwächen, eure Stärken. Also tut Buße bei den Dingen, wo ihr auf falschen Wegen unterwegs seid. Überwindet, denn es gibt Belohnung auch für euch. Die Sendschreiben fordern eine Reaktion. Gottes lebendiges Wort, was uns herausfordert mit der Frage: Wie reagieren wir darauf? Was hat das Ganze mit mir zu tun und mit uns als Gemeinde? Ja, vielleicht sagen wir, das, was hier an Ephesus steht, das betrifft uns nicht ganz als solche Gemeinde. Aber ob jeder Einzelne oder ob ein Einzelner damit das betrifft mit der ersten Liebe, das muss jeder für sich selbst reflektieren und vor Gott bringen. Ja, wir sagen vielleicht, die Gemeinde Lichtenau ist damit nicht gekennzeichnet. Aber ob ein Einzelner das betrifft, das muss jeder für sich reflektieren. So müssen wir auch heute die Sendschreiben lesen. Sie haben mir zu jeder Zeit etwas zu sagen. Uns als Gemeinde zu jeder Zeit etwas zu sagen. Und wieso ich das nochmal so konkret betone, ist, weil jeder Gläubige einen Lauf läuft. Wie bei dem Marathonläufer, der im Vorfeld weiß, ey, ich habe bereits gewonnen. Doch wir müssen laufen. Die Christen damals, zu der Zeit und auch wir heute. Was meine ich damit? Dazu später mehr. Doch die Predigt, die habe ich heute überschrieben mit dieser Überschrift. Der Sieg gehört dir, doch der Kampf bleibt hier. Wenn wir uns jetzt die 7 Gemeinden anschauen, dann sehen wir bei jeder Gemeinde unterschiedliche Kämpfe. Ephesus' Kampf war, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Im Gegensatz zu Smyrna. Sie hat keine Kritik als solche bekommen, doch auch sie hatten unterschiedliche Kämpfe. Jeder Einzelne in der Gemeinde hatte unterschiedliche Kämpfe. Ja, vielleicht hatte der Einzelne genau damit zu kämpfen, was in Ephesus war, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Oder was Sardes betraf, nämlich mehr Schein als Sein. Dass man innen geistlich tot ist, dass das Leben nicht von Gottes Werken geprägt ist. Gott sieht die ganze Gemeinde, aber auch jeden Einzelnen hier. Gott sieht jeden Einzelnen von uns. Ja, auch wenn die ganze Gemeinde gerade dieses Problem nicht hat, kann es sein, dass Einzelne damit zu kämpfen haben. Weil es ein Kampf ist. Ein Kampf, der bleibt. Den jeder Gläubige führt und den jede Gemeinde führt. Diese Kämpfe werden wir uns heute genau anschauen. Es ist wie in der Einleitung bei diesem Marathonläufer, der im Vorfeld gehört hat, ja, er hat bereits gewonnen. Doch es bleibt ein Kampf. Auf dem Lauf kommen Hürden. Auf dem Lauf fängt man mal an zu stolpern. Man gerät vielleicht mal in Zweifeln, Versuchungen kommen, all das. Und man muss sich immer wieder neu ausrichten auf das Ziel. Und genauso sieht auch unser geistliches Leben aus, oder? Doch das Entscheidende ist diese Zusage hier. Der Sieg gehört dir, weil Jesus für dich gesiegt hat. In Johannes 16,33 lesen wir, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das Wort hier überwinden, welches Jesus hier gebraucht, steht in Perfekt. Was ein abgeschlossenes Ergebnis beschreibt. Das bedeutet, der Sieg ist bereits errungen. Jesus sagt von sich, ich habe die Welt besiegt. Doch es beschreibt nicht nur die Vergangenheit der Handlung, sondern auch ihr anhaltender Zustand, ihr anhaltendes Ergebnis. Jesus, er hat die Welt überwunden und dieser Sieg bleibt für immer wirksam, auch heute. Überwunden beschreibt etwas Siegreiches, siegreich zu sein. Jesus gebraucht hier das Wort überwinden, weil er den Jüngern Mut machen will. Er macht hier im Kontext klar, ja, ihr werdet verfolgt werden. Ja, ihr werdet angeklagt werden, ihr werdet vielleicht sogar gefoltert werden. Aber ihr könnt Frieden darüber haben. Er überwand die Welt am Kreuz von Golgatha. Trotz aller Drangsal konnten sie beruhigt sein. Sie stehen auf der Seite des Siegers. Jesus Christus, er ist der Sieger. Kolosser 2,15. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Korinther, Tod, wo ist denn dein Sieg? Tod, wo bleibt denn dein Stachel? Der Giftstachel des Todes ist die Sünde. Und die erhält ihre Kraft durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, durch unserem Herrn, gibt er uns den Sieg. Hebräer, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Und er konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Philipper, darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Vor allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater, geehrt. Jeder wird sich vor Jesus Christus verbeugen. Jeder. Jesus, er hat den Teufel besiegt. Seine Liebe uns gegenüber war der ausschlaggebende Punkt, dass Gott selbst Mensch wurde, dass Jesus Christus auf diese Erde kam. Schon direkt nach dem Sündenfall gab es die erste Verheißung, dass Jesus Christus der Schlange den Kopf zertreten wird. Jesus, der zu 100% Mensch und zu 100% Gott zugleich war. Er hat gelitten. Er hat Schmerz empfunden. Er hat Ängste erlebt. All das. Er wurde von Satan angefochten. Doch er konnte überwinden, weil er nicht nur Mensch, sondern auch hundertprozentig Gott war. Jesus, er konnte dem Bösen widerstehen. Er blieb sinnlos. Versuchungen konnten ihn gar nicht zu Fall bringen. Er blieb treu bis zum Tod am Kreuz. Doch er ist wieder auferstanden. Ja, der Teufel hatte gedacht, er hätte gesiegt. Doch das Kreuz war Gottes Plan zum endgültigen Triumph. Durch Jesus Tod und Auferstehung ist der Weg für uns zu Gott freigemacht. Nun ist Jesus erhöht zu Rechten des Vaters. Er regiert. Und eines Tages wird jeder, ob Engel oder Mensch, ob Freund oder Feind, sich vor ihm verbeugen und anerkennen, Jesus Christus, er ist der Sieger. Und wenn du Jesus als deinen Sieger, als deinen persönlichen Retter angenommen hast, weil er der Einzige ist, der die Macht der Sünde besiegt hat, dann kann ich dir sagen, gehörst du zu den Läufern, die im Vorfeld wissen, ich kämpfe nicht für den Sieg, sondern vom Sieg aus. Dann hast du Teil seines Sieges. Das bedeutet für dein Leben, du musst nicht selbst kämpfen, um dich irgendwie vor Gott zu beweisen. Jesus hat es bereits getan. Du bist nicht mehr getrennt von Gott, weil Jesus die Trennung durch sein Opfer überwunden hat. Du hast eine neue Identität. Nicht mehr als Verlorener, sondern als Kind Gottes. Hast du Christus für dich angenommen? Ja, dann gehört dieser Sieg auch dir. Dann kämpfst du nicht für den Sieg, sondern vom Sieg aus. Was nicht bedeutet, dass wir uns zurücklehnen müssen jetzt. Dass wir jetzt nicht mehr machen müssen. Dass wir uns jetzt einfach hinsetzen können und sagen, ja, ich habe ja bereits gesiegt. Nein. Jetzt fängt es erst richtig an. Jetzt geht es jetzt richtig los. Denn geistlich haben wir gesiegt. Doch fleischlich ist es ein Kampf. Es bleibt fleischlich ein Kampf. Johannes war jemand, der sehr gerne dieses Wort überwinden in seinem Sprachgebrauch gebrauchte. Wir lesen an 28 Stellen im Neuen Testament über dieses Wort. Und an 24 davon benutzte es Johannes. Johannes war jemand, der sehr gerne im Zusammenhang mit Jesus gebrauchte, indem er betonte, Jesus Christus, er hat überwunden und durch ihn können auch wir überwinden. In den Sendschreiben, immer am Ende der Gemeinden, da finden wir einen Überwindungszuspruch. Zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Oder der Gemeinde in Smyrna. Wer überwindet, der wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Oder der Gemeinde in Pergamus. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Und so weiter. Eine Frage kam mir und vielleicht euch jetzt auch. Wenn Jesus doch bereits überwunden hat und wir Anteil haben an seinem Sieg, wieso fordert er uns dann noch dazu auf, zu überwinden? Wisst ihr, das liegt an einer Spannung. Das liegt an der Spannung zwischen zwei Wahrheiten. Erstens, der Sieg ist endgültig und abgeschlossen. Am Kreuz hat Jesus die Welt besiegt, die Sünde und den Tod. Sein Sieg ist vollkommen. Da lässt sich nichts mehr dran rütteln. Nichts mehr dran rückgängig machen. Und wer zu Jesus gehört, der hat Anteil an diesem Sieg. Und die zweite Wahrheit ist, unser Kampf als Gläubige ist noch nicht vorbei. Wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt, in der Sünde, in der geistliche Kämpfe Realität sind. Und die Sendschreiben fordern uns auf, treu zu bleiben, dran zu bleiben. Das Wort überwinden, was hier in den Sendschreiben gebraucht wird, ist jetzt auf uns bezogen. Es bedeutet nicht, sich den Sieg zu verdienen, sondern am Sieg Jesu festzuhalten und ihm im eigenen Leben sichtbar werden zu lassen. Das Wort überwinden in den Sendschreiben auf uns bezogen steht hier in Präsens. In Johannes 16,33 in Perfekt, hier in Präsens. Es beschreibt also einen andauernden Prozess. Es bedeutet nicht, dass wir plötzlich fertig sind, nein. Es bedeutet, dass wir Hürden, Schwierigkeiten, Versuchungen haben werden auf dem Weg, den wir laufen. Hier in den Sendschreiben ist dieses Wort überwinden sowohl eine Ermutigung, wirklich absolut eine Ermutigung, aber auch ein Appell zugleich. Warum? Ermutigung, weil Jesus gesiegt hat. Jesus, er hat gesiegt. Wir können sicher sein, dass unser Kampf nicht umsonst ist. Der Ausgang steht fest. Der Sieg gehört auch uns. Ein Appell, weil jeder muss sich selbst prüfen. Jeder muss sich selbst prüfen, ob er auch zu diesem Sieg gehört. Bin ich ein Überwinder? Habe ich Christus als meinen persönlichen Retter angenommen? Wisst ihr, zu der Zeit der Apostel gab es Menschen, die sich irgendwie mit in die Gemeinde hineingeschlichen haben, die aber keine wahren Nachfolger Christi waren. Ja, auch zu der Zeit, zu den Gemeinden, zu den Sendschreiben, kann das der Fall gewesen sein. Auch bei uns kann das der Fall sein. Daher eine absolute Ermutigung für jeden Gläubigen, für jeden, der wirklich Christus wahr nachfolgt, aber auch ein Appell zum Nachdenken. Diese Spannung geistig haben wir gewonnen, doch fleischlich ist es ein Kampf, begleitet uns. Das ist die Realität. Bis wir am Ziel sind, bis wir bei Jesus Christus sind, bei unserem Gott, dem Vater, in seiner Herrlichkeit. Ja doch, der Kampf bleibt hier, weil die Welt und das Fleisch noch der Sünde verfallen sind. Was bedeutet das für uns und für uns als ganze Gemeinde? Die Tatsache, dass die Welt und das Fleisch noch der Sünde verfallen sind, hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser tägliches Leben als Gläubige und auch als ganze Gemeinschaft. Wir sehen in den Sendschreiben, dass die Gemeinde mit unterschiedlichen Kämpfen, mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Die einen mit Irrlehren, die anderen mit geistlicher Trägheit, die anderen mit falschen Prioritäten. Auch in den neutestamentlichen Gemeinden sehen wir, wie Paulus Gemeinden korrigiert und ermahnt, die auf falschen Wegen waren. Und sind wir mal ehrlich, wir sehen es doch auch bei uns. Kein Gläubiger ist von diesen Kämpfen ausgenommen. Keine Gemeinde. Ja, warum denn ist die Gemeinde in Laodicea weder heiß noch kalt? Warum sind sie geistlich arm, nackt und blind? Ja, warum haben die Gemeinde in Smyrna und Philadelphia trotzdem diesen Überwindungszuspruch, obwohl sie als ganze Gemeinde keine Kritik haben? Weil auch sie Kämpfe haben. Weil auch dort jeder Einzelne mit irgendwelchen Kämpfen zu tun hat. Keine Gemeinde, kein Gläubiger ist von diesen Kämpfen ausgenommen. Niemand. Ich liebe die Sendschreiben, weil sie mich dafür aufmerksam machen und mich zum Reflektieren bringen. Ja, wie sieht das eigentlich mit unserer Gemeinde aus? Wo haben wir Kämpfe, wo haben wir Schwierigkeiten? Und wie sieht das bei mir im persönlichen Leben aus? Wo habe ich Schwierigkeiten, wo habe ich Herausforderungen, womit habe ich zu kämpfen? Warum versagen wir denn immer wieder? Warum fallen wir immer wieder? Warum sündigen wir immer wieder? Ja, vielleicht hat der eine vielleicht mit Pornografie zu kämpfen. Der andere vielleicht mit Stolz. Der andere mit Selbstliebe. Der andere vielleicht mit Unehrlichkeit. Der andere vielleicht mit Zorn. Wir alle kämpfen. Keiner kann sich davon freisprechen. Jeder auf seine Art und Weise. Warum? Aufgrund des Sündenfalls. Seit dem Sündenfall trägt jeder Mensch eine sündige Natur in sich, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eine sündige DNA, die in uns liegt, die weitergegeben worden ist von unseren Eltern und die dann wieder von ihren Eltern und so weiter. Jeder hat sie in sich. Und die Bibel nennt sie oft das Fleisch. Das Fleisch, was sich gegen Gott stellen will, was sich immer gegen Gott rebelliert. Es beeinflusst unser Denken, Handeln und Wollen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie soll ich denn überhaupt überwinden, wenn noch etwas in mir ist, seit meiner Geburt, wo ich eigentlich gar nichts dafür kann? Das Sündige, diese sündige DNA, die in mir liegt. Die Antwort liegt im ersten Punkt. Jesus, er hat es bereits gesiegt. Und in ihm können auch wir siegen. Sein Sieg macht uns überhaupt fähig, nicht in der Sünde zu verharren, sondern zu überwinden, als Einzelne und auch als ganze Gemeinde. Paulus sagt in Galater 5, 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das zeigt, Überwinden ist nur möglich, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, den wir bekommen, wenn wir Kinder Gottes werden, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Retter annehmen. Und ich denke, wir alle, wir kennen solche Kämpfe. Wir alle. Doch stellen wir uns jetzt mal die Fragen. Lassen wir unseren Geist über unsere Gedanken herrschen, wenn Versuchungen kommen? Geben wir ihm genug Raum, wenn sich wieder der Stolz meldet? Erfüllt er unser Herz, wenn Neid aufsteigt? Der wahre Sieg kommt nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch ein Leben im Geist. Paulus geht noch ein paar Verse weiter darauf ein. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt der Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Was bedeutet es, im Geist zu leben? Eigentlich zwei Punkte. Ein Leben im Wort und ein Leben im Gebet. Es beginnt doch bei den einfachen Entscheidungen. Wie beginne ich meinen Tag? Beginne ich meinen Tag im Gebet, im Wort, mit Jesus oder laufe ich einfach los? Welche Priorität hat das Wort Gottes in meinem Leben? Welche Priorität hat das Gebet in meinem Leben? Lassen wir uns bewusst vom Geist leiten, dass wir genau das leben, oder bringen uns demsächliche Dinge oft davon ab? Wisst ihr, der Feind, der kennt unsere Schwächen. Der Teufel weiß ganz genau, welche Knöpfe er bei uns drücken muss, damit er uns genau hiervon fernhält. Damit er uns von Gott fernhält, das weiß er ganz genau. Ja, durch Ablenkung, Trägheit oder auch Versuchungen versucht er es. Es kann unser Fernseher sein. Es kann unser Handy sein. Es können vielleicht falsche Einflüsse sein. Falsche Freunde. Zu viele Hobbys. Hast du Gott schon einmal darum gebeten, dir zu zeigen, was dich eigentlich von ihm fernhält? Und ich sage das bewusst so. Denn es kann sein, dass es Dinge gibt, die uns gar nicht bewusst sind, was uns von ihm fernhält. Es ist ein Kampf. Und es bleibt ja auf Erden einer. Bis der Teufel in den Feuersee geworfen wird. Wie in Offenbarung 20,10 steht. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bis dahin sind Versuchungen da. Und ich finde ein Zitat sehr treffend von Martin Luther. Der hat gesagt über Versuchungen: Wir können nicht verhindern, dass die Dohlen, also Vögel, über unseren Kopf hinwegfliegen. Aber wir können es wohl verhindern, dass sie auf unseren Kopf Nester bauen. Luther, er meinte mit diesem Bild, ja, dass wir nicht verhindern können, dass Versuchungen über uns kommen, dass Gedanken über uns kommen. Wir können die nicht mal kontrollieren. Aber wir können es wohl verhindern, ob wir ihnen Raum geben, ob wir ihnen Platz geben, ob wir sie vertiefen. Genauso wie die Dohlen dann auf unseren Kopf Nester bauen. Wir können überwinden. Und ich möchte uns drei Dinge mitgeben, die uns helfen, diesen Lauf treu zu laufen. Bis zum Ende. Wir kämpfen nämlich nicht allein, wir kämpfen mit Jesus Christus. Offenbarung 12,11 steht: Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier geht es um den Sieg der Gläubigen über den Teufel und seine Versuchung. Aber wie? Das Erste, was wir hieraus entnehmen können, ist: Überwinden durch das Blut des Lammes. Das Blut Jesu Christi ist die absolute Grundlage für unseren Sieg. Ohne sein Opfer am Kreuz könnte kein Mensch die Sünde überwinden. Denn nur durch sein Opfer werden wir von unserer Schuld gereinigt und vor Gott für gerecht erklärt. Jesus, er hat bereits alles getan. Unser Schritt, unsere Antwort beginnt damit mit Buße. Sie ist der erste Schritt zum Überwinden und der erste Schritt zur Rettung. Jesus fordert in den Sendschreiben immer wieder auf: Kehrt um, tut Buße. Warum? Weil Buße bedeutet erkennen: Ich bin ohne Jesus Christus verloren. Bereuen: Ich lasse meine Sünde ab. Ich lasse meine Sünde nicht einfach stehen, sondern wende mich von ihr ab. Und auch verändern: Ich richte mein Leben neu nach Gott aus. Eine Definition über Buße, die wir in der Bibelschule Brake auswendig lernen sollten, weil sie das echt gut auf den Punkt bringt, bedeutet: Buße bedeutet, dass man alle intellektuellen Herzenswidersprüche gegen Gott aufgibt und überzeugt ist, dass Gott völlig recht hat. und der Sünder völlig im Unrecht ist und dass man alle Entschuldigungen und Ausreden der Sünde aufgibt. Eine Frage zum Reflektieren an uns alle. Lebst du bewusst in der Buße? Bringst du deine Sünde vor Jesus Christus oder versuchst du sie ganz oft irgendwie selbst zu bewältigen? Der zweite Punkt ist, den wir hier aus den Versen entnehmen können. Überwinden durch das Wort unseres Zeugnisses. Überwinden bedeutet, zu Jesus zu stehen, auch wenn es hart auf hart kommt. Egal was kommt. Viele Christen in der frühen Kirchengeschichte, viele Christen damals, sie wurden verfolgt, natürlich auch heute noch. Doch sie hielten fest. Warum? Weil Zeugnis geben, sich bewusst auf eine Seite stellen, den eigenen Glauben stärkt und den Teufel entmachtet. Und weil es auch den Glauben der anderen stärkt. Eine Frage an uns alle wieder. Wann hast du das letzte Mal bewusst von Jesus erzählt? Lass uns mal darüber nachdenken. Und der dritte Punkt ist, den wir hier entnehmen können. Überwinden durch eine christuszentrierte Haltung. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, steht hier. Jesus sagt in allen Evangelien zu lesen, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangelium willen, der wird es retten. Es geht nicht darum, wenn es hart auf hart kommt, für Jesus zu sterben. Es geht für Jesus zu leben. Worum dreht sich unser Leben? Geht es oft um mein Leben? Geht es um meine Zukunft? Hauptsache mir geht es gut. Es geht darum, für Jesus zu leben. Es geht um unser Herz. Oft ist nicht unser Glaube das Problem, sondern unsere Bequemlichkeit. Wir möchten Jesus nachfolgen, aber bitte so, dass es nicht so viel kostet. Doch Jesus sagt, überwinden bedeutet nicht, für sich selbst zu leben, sondern für ihn. Wisst ihr, von den drei Punkten hier ist der dritte einer, wo ich mich immer wieder selbst ertappe. Weil man bequem ist. Weil man einfach sein Leben leben möchte. Hauptsache mir geht es gut. Hauptsache ich verdiene Geld. Hauptsache ich kann mir mit dem Geld dann Dinge kaufen, damit es mir noch besser geht. Damit es bequemer wird. Stehen wir nicht immer wieder vor der Versuchung, uns selbst irgendwie zu retten? Für unsere Zukunft vorzusorgen, damit es uns gut geht? Damit das Ich dann nachher wieder mehr im Zentrum bleibt? Damit sich alles wieder um uns dreht? Ist es nicht so, dass unser Alltag sich ganz, ganz oft um uns dreht? Es geht nicht darum, unser Leben zu retten, schön zu gestalten. Es geht darum, dass wir andere retten. Es geht darum, dass wir anderen von Jesus erzählen. Es geht darum, dass andere Jesus Christus kennenlernen, um auch gerettet zu werden. Es ist eine innere Haltung, wozu Jesus uns auffordert. Ja, und vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, ey, schaffe ich das überhaupt? Wie soll ich das schaffen? Du schaffst es, weil Jesus Christus dir die Kraft dazu gibt. Aber wir müssen auch aktiv sein. Wir müssen auch aktiv werden. Lasst uns täglich Gemeinschaft mit dem Herrn suchen. Lasst uns im Wort und im Gebet leben. Vielleicht hilft es, einen Rechenschaftspartner zu suchen, mit dem du über deine Sünden, deine Kämpfe sprechen kannst. Vermeide ganz bewusst Situationen, wo du weißt, ey, hier falle ich ganz oft, immer wieder. Vermeide diese Situationen. Egal, wo du gerade in deinem Lauf stehst. Egal, wo du gerade unterwegs bist. Ja, vielleicht bist du gestolpert, vielleicht auch heute Morgen noch. Vielleicht bist du echt müde geworden. Ey, ich möchte dir zurufen, halte durch. Das tut Jesus zu uns. Halte durch. Bleib standhaft. In mir hast du gesiegt. Und genau wie wir persönlich überwinden können, kann es auch die ganze Gemeinde. In den Sendschreiben richten sich die Überwindungszusprüche an die ganze Gemeinde, was uns zeigt, das ist kein Einzelkampf, nein. Gemeinsam sind wir stark. Lass uns als Gemeinde geistliche Gemeinschaft suchen. In den Gottesdiensten, in den Gebetsstunden, in den Hauskreisen, in den Gemeindestunden. Lass uns offener werden, einander in ehrlichen Gesprächen begegnen, wo wir auch über unsere Kämpfe und Sorgen sprechen können. Wo wir wissen, ey, ich kann den anderen das sagen. Sind wir eine Gemeinde, wo wir offen und ehrlich über unsere Kämpfe und Sünde sprechen können? Wer betet gezielt für andere? Lasst uns gezielt für andere Geschwister beten, die damit zu kämpfen haben. Denn wir sind Kämpfende. Wir alle sind Laufende. Lasst uns Gemeinschaft leben und einander im Gebet unterstützen. Glaube ist treu und Jesus ist treu. Er begleitet uns Schritt und Schritt. Und durch ihn können wir überwinden. Denn der Lohn des Überwindens oder der Lohn für alle, die überwinden, ist unvorstellbar groß, wirklich. In den 7 Sendschreiben finden wir für jede Gemeinde eine persönliche Ermutigung. Jesus, er spricht am Ende immer wieder zu den Gemeinden und gibt den Zusprüche, die ermutigen, die absolut stärken. Und diese Zusprüche gelten auch uns. Der Lohn des Überwinders ist wirklich unvorstellbar groß. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Wir werden uns gleich anschauen, was genau gemeint ist. In den Überwindungszusprüchen bei den Gemeinden zeigt sich Gottes Fürsorge und seine persönliche Aufmerksamkeit für jede einzelne Gemeinde. Jeder Zuspruch ist speziell auf die jeweilige Gemeinde zugeschnitten. Das bedeutet, Jesus ruft nicht allgemein zum Überwinden auf, nein. Sondern er weiß ganz genau, was jede Gemeinde braucht, um stark zu bleiben, um treu zu bleiben, um im Glauben gestärkt zu werden. Zum Beispiel an die Gemeinde in Smyrna. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Smyrna wird ermutigt, den Blick auf das ewige Leben zu richten. Ja, auch wenn ihn der leibliche Tod erwartet, können sie wissen, der zweite Tod, der wird euch nicht betreffen. Ihr habt die Verheißung, ihr werdet ewiges Leben bekommen. Ihr werdet bei Gott dem Vater sein. Ihr werdet die Krone des Lebens empfangen, frei vom Gericht, unangetastet vom zweiten Tod. Auch uns ermutigt das. Auch uns, auch wenn es hier Schwierigkeiten gibt, wenn wir vielleicht mit irgendwelchen leiblichen Krankheiten zu kämpfen haben, all das, können wir uns sicher sein, wir werden vom zweiten Tod nicht angetastet werden. Wir werden bei Gott, dem Vater, sein. Das ist eine Verheißung für all die überwinden. Du hast Anteil daran. Kein Leben mehr gekennzeichnet mit dieser gefallenen Natur, die wir haben, sondern ein Leben in der Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, bei Jesus Christus. Die Gemeinde in Sardes, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wenn wir überwinden, werden wir Kleider des Heils tragen, im Buch des Lebens verzeichnet und im Endgericht freigesprochen. Auch hier am Ende wieder diese Zusage auf das ewige Leben. Wir könnten uns jetzt noch die andere Verheißung anschauen. Und ich möchte euch ermutigen, schaut in die Bibel, lest. Es ist einfach wunderbar, was uns verheißen ist. Denn Jesus' Verheißungen gelten alle, die überwinden. Es ist ein Zuspruch, der sowohl ermutigt als auch stärkt. Überwinden heißt nicht, selbst siegen zu müssen, sondern am Sieg Jesu festzuhalten. Geistlich haben wir gewonnen, doch fleischlich ist es ein Kampf. Ich möchte dich an den Lauf erinnern. Wir sind wie ein Marathonläufer, der ganz am Anfang, wie am Anfang in der Einleitung, diese Zusage bekommen hat. Ja, wir haben gewonnen. Geistlich haben wir gewonnen. Doch fleischlich ist es ein Lauf. Immer wieder kommen Hürden. Und ich möchte dich beim Laufen daran erinnern, dass wir an diese Zusagen hier denken. Wir werden bei Gott dem Vater sein. In seiner Nähe, in Gemeinschaft und Liebe. Wir werden Anteil am ewigen Leben haben. Leben in Gottes Gegenwart ohne Ende. Gerettet vor dem zweiten Tod. Das ewige Gericht wird uns nicht betreffen. Kleider des Heils tragen, als Zeichen der Gerechtigkeit und Reinigung durch Christus, im Buch des Lebens verzeichnet zu sein, untrennbar mit Gott verbunden. Krone des Lebens empfangen, die Belohnung für eine treue Nachfolge. Macht über die Nationen, Teilhabe an Gottes Herrschaft und seinen Reich und sitzen mit Christus auf seinen Thron. Eine Ehre, in der Herrlichkeit mit ihm zu regieren. Diese Zusagen hast du. Diese Zusagen hast du, wenn du ein Kind Gottes bist. Der Lauf bleibt und ist einer. Und er ist die Realität. Aber der Sieg gehört dir. Ja, der Kampf, der bleibt hier auf Erden. Lass uns diesen Lauf treu laufen. Glaube ist Treue. Wir sind alle Stolperer in den Himmel. Jeder einzelne von uns. Lasst uns offen Dinge ansprechen, wo wir uns offen und ehrlich begegnen, wo wir uns gegenseitig helfen und einander stützen. Warum hier vorne diese Socke hängt, die nicht ganz sauber ist, aber die soll uns erinnern an diesen geistlichen Lauf, den wir laufen. Ähnlich wie ein Marathonläufer, der sich vor einem Lauf die Schuhe anzieht, also erst die Socken und dann die Schuhe anzieht, so sind wir geistliche Läufer. Lasst uns auch geistlich zurüsten. Wir ziehen uns doch wahrscheinlich alle morgens Socken an, dass wir daran erinnert werden, morgen schon, wenn wir aufstehen, wir sind Läufer. Lasst uns geistlich zurüsten. Der Marathonläufer, der zieht nicht erst seine Schuhe und seine Socken an, nachdem er 20 Kilometer gelaufen ist. Nein, das macht er vorher schon. Lasst uns morgen schon, wenn wir aufstehen, ein Gebet sprechen. Wenn es möglich ist, in das Wort Gottes schauen. Ein Gebet könnte sein, Jesus, ich lege diesen Tag in deine Hände. Du hast bereits den Sieg errungen und in dir habe auch ich gesiegt. Führe du mich heute durch deinen Heiligen Geist in diesen Tag, dass ich standhaft bleibe, dass ich treu bleibe, dass ich nicht falle. Hilf du mir dabei. Das könnte ein Gebet sein. Und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen. Egal, wo du gerade unterwegs bist, denk daran, Jesus Christus, er hat bereits gesiegt und in ihn hast auch du gesiegt. Lasst uns treu laufen, diesen Lauf. Gottes Segen euch dabei. Amen.